Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ihr da seid, frisch, ausgeruht oder vielleicht auch weniger. Ist ganz verschieden, je nach familiärer Situation. Paul hat gerade uns mit der Gitarre begleitet. Vielen Dank. Was denkt ihr? Hat er sich wohl heute Morgen einfach die Gitarre zur Hand genommen und hat gesagt, so, jetzt wollen wir mal, das ist Beste, gell, es wird schon irgendwo funktionieren. Wahrscheinlich nicht. Da sind wir wahrscheinlich alle einig, dass das kein vernünftiger Musiker tut. Eine völlig überflüssige Bemerkung. Hinter jedem Können steckt in der Regel jahrelange Übung. Jetzt eine Frage, ist ziemlich laut, oder wie? Nicht. Dann meine ich das bloß. Halt es, red du. Also, wenn es laut wird, dann meldet ihr euch. Und wie ich schon verschiedentlich gesagt habe, wenn es zu schnell wird, Hand heben. Das geht manchmal. Ihr kennt ja die Geschichte von Langenthal, habe ich schon erzählt, gell? Nun nicht? Wohl. Also, die Boa, ich weiß es, der ist ein kleiner gewesen. Jedenfalls, es war 1993, nach der ersten Predigt in Langenthal, kommt ein lieber älterer Bruder auf mich zu und meint, auch so, es wäre schon recht gewesen, aber einfach ein bisschen diffig. Das Wort diffig habe ich noch nie gehört. Ich bin 10 Jahre in der Ostschweiz gewesen, aber ich habe gleich gewusst, was es heißt. Aber sie haben mir 16 Jahre lang ganz lieb zugelassen. Ich habe mich versucht, etwas diffig zu reden. Und ich, also, hinter jedem Können steckt in der Regel jahrelange Übung. Können, Veränderung zum Besseren ist mehr als ein guter Wille. Veränderung bedeutet konsequentes Training. Ich habe auch mal Klavier spielen gelernt und mein Klavierlehrer hat in der Regel gesagt, also 20% Begabung oder plus 10%, der Rest ist alles Übung. Von nichts kommt nichts. Ist auch wieder ein Sprichwort. Ob ich nun gut Gitarre spielen will oder ein guter Sportler sein will oder als Christ entsprechend leben will, es braucht in jedem Fall Training. Das heißt üben, üben, üben. 1. Timotheus 4, Vers 7, so übersetzt ein Luther, übe dich darin, Gott zu gehorchen. Ich lese es im Zusammenhang nach einer anderen Übersetzung. 1. Timotheus 4, 7 und 8. Vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Und trotzdem müssen für ein geistliches Training zuerst gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Christliches Leben und christliches Üben im Sinne von Liebsein, von Helfen, von Trösten, von Ermutigen und all diesen christlichen Disziplinen wird zum totalen Frust, wenn ich es nur in eigener Kraft tue. Es endet in großer Enttäuschung, wenn ich mir damit einen Platz im Himmel sichern will oder falls ich ähnliche Wünsche haben sollte. Warum? Weil so leben, wie es Gott gefällt, allein in menschlicher Kraft niemals gelingen kann. Es ist schlichtweg unmöglich. Kein Mensch bringt diese Disziplin auf. Irgendwann wird er resigniert aufgeben, weil ihm der Druck und die Anstrengung zu groß geworden sind. Welche Voraussetzungen müssen nun erfüllt sein, damit das Training in den göttlichen Disziplinen nicht in großer Enttäuschung endet? Sie liegt zunächst im Glauben an Jesus Christus. Und der Glaube an Jesus wird mir wiederum nicht einfach übergestülpt. Es braucht eine Entscheidung meinerseits und es braucht dasselbe von jedem Menschen. Und ihr fragt, welche Entscheidung? Die meisten von euch wissen es, dass ich es akzeptiere, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Das ist mir wichtig. Viele reden nur, Jesus ist für mich gestorben, das ist nur die Hälfte. Wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Kraft, dieses Leben zu leben. Die Entscheidung, dass ich akzeptiere, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Er hat für meine Schuld bezahlt, damit sie mir vergeben werden kann und ich von nun an geistliches, neues Leben bekomme und lebe. Mit dieser Entscheidung bekomme ich Kraft oder komme ich in den Einfluss der Kraft Gottes. Andere nennen das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, wie auch immer, es ist immer dasselbe. Und mit dieser Entscheidung bin ich ein Kind Gottes geworden und nun bin ich gerecht durch die Tat Jesu und nicht gerecht durch meine guten Taten. Wenn ich nun anfange, als Christ zu leben und christliche Tugenden übe, dann tue ich es nicht, um gerecht zu werden, sondern ich tue es, weil ich gerecht bin. Es ist ein riesiger Unterschied, ob der Läufer in der Arena mit der Peitsche gejagt wird oder ob ihn der Blick auf das Ziel geradezu magisch ansieht. Ich werde nicht müde, dies zu sagen, immer und immer wieder. Es gibt so viele Christen, die dieses Prinzip noch nicht begriffen haben. Und es gibt so viele, die deshalb resigniert auf der Strecke geblieben sind. Ich selber habe Jahre gebraucht, ich war schon im theologischen Seminar, bis ich das endlich einigermaßen begriffen hatte. Wir sind nicht perfekt, aber geliebt. Und ich versuche, die geistlichen Disziplinen zu trainieren, nicht weil mich jemand mit der Peitsche jagt, weil ich muss und du darfst nicht und das sollst nicht und das ist verboten, sondern weil ich aufs Ziel schaue. Ich bin befreit, erlöst zu einem neuen Leben und ich habe Anschluss an die Kraft des Heiligen Geistes. Nach dieser etwas langen Einleitung, das mir aber genauso wichtig ist wie das restliche Thema, zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Ich beginne mit einer Geschichte. Ein erfolgreicher Geschäftsmann erkannte, dass es an der Zeit wäre, einen Nachfolger an die Spitze seines Unternehmens zu bestimmen. Anstatt einen seiner Direktoren oder eines seiner Kinder zu berufen, rief er die jüngsten Führungskräfte der Firma zusammen und meinte, es ist Zeit für mich, einen Nachfolger auszuwählen. Ich habe beschlossen, es wird einer von ihnen sein. Die jungen Mitarbeiter waren ziemlich überrascht, aber der Unternehmer fuhr dann fort und meinte, ich gebe jedem von ihnen heute einen Samen, einen ganz besonderen Samen. Säen und bewässern Sie ihn und bringen Sie mir ihn in einem Jahr wieder und zeigen mir, was aus diesem Samen geworden ist. Ich werde die Pflanzen, die Sie mir bringen, beurteilen und dann meinen Nachfolger wählen. Einer der Führungskräfte namens Jim erzählte seiner Frau aufgeregt von diesem Plan. Sie half ihm, einen Topf, Erde, Kompost zu finden und er säte den Samen. Jeden Tag bewässerte er den Topf und beobachtete, ob etwas gewachsen war. Bald fingen einige Kollegen an, über ihre Samen zu reden und wie die Pflanzen anfingen zu wachsen und sie schwärmte nur so. Jim schaute immer wieder nach seinem Topf, aber es wuchs nichts. Wochen vergingen, immer noch nichts. Alle anderen redeten über ihre Pflanzen, aber bei ihm, bei Jim, wuchs nichts und er fühlte sich wie ein Versager. 6 Monate vergingen, Jims Topf wuchs immer noch nichts. In Jims Topf wuchs immer noch nichts. Er schloss daraus, dass er den Samen wohl getötet hatte. Und gegenüber seinen Kollegen schwieg er, es war ihm peinlich. Trotzdem begoss die Erde. Er hoffte immer noch auf ein neues Leben. Nachdem das Jahr vergangen war, forderte ihr Chef sie auf, die Pflanzentöpfe zu bringen. Jim bekannte seiner Frau, dass er seinen leeren Topf nicht in die Firma bringen würde. Sie aber drängte ihn, ehrlich zu sein. Gell, ihr lieben Männer, die Frau hat meistens recht. Also mir geht's so. Und dann denke ich, jetzt hat ihr mal recht. Und meine Frau ist sehr zurückhaltend. Und dann hat sie gleich wieder recht. Ist halt so. Das ist auch so gewesen. Aber mich im Endeffekt schon auch mal recht, gell? Also wirklich, alles was recht ist, bin auch mal recht. Ja. Bin dankbar, dass ihr Frau habt, die meistens recht hat. Sehr weise und sehr klug. Und so war es hier bei diesem Jim auch. Und sie sagte, nimm den Topf mit. Und er dachte, wird wohl der peinlichste Moment in meinem Leben werden. Aber er wusste, seine Frau hatte recht. Er ging also mit seinem leeren Topf ins Vorstandszimmer. Als er ankam, war er völlig erstaunt über die Vielfalt der Pflanzen seiner Kollegen. Sie waren wunderschön in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Als Jim seinen leeren Topf auf den Boden stellte, lachten viele seiner Kollegen. Als der Chef kam, versuchte er sich zu verstecken. Verständlich. Oh, was haben Sie für wunderbare Pflanzen, Bäume und Blumen hervorgebracht, schwärmte der Unternehmer. Heute wird einer von Ihnen der nächste Chef dieser Firma. Dann fiel sein Blick auf Jim. Er bat Jim nach vorne mitsamt seinem leeren Topf. Jim hatte Angst. Er weiß, dass ich versagt habe. Vielleicht schmeißt er mich jetzt raus, dachte er. Als Jim nach vorne kam, fragte ihn sein Chef, was mit dem Samen passiert sei. Jim erklärte, dass nichts gewachsen sei, trotz aller guten Bemühungen. Der Unternehmer bat alle Anwesenden, sich zu setzen, außer Jim. Dann sah er ihn an und verkündete, hier steht Ihr neuer Chef. Sein Name ist Jim. Dann erklärte der Geschäftsmann, vor einem Jahr gab ich jedem in diesem Raum einen Samen. Ich sagte ihnen, sie sollten ihn einzeln bewässern und in einem Jahr zurückbringen. Aber ich habe ihnen allen gekochte Samen gegeben. Sie konnten nicht wachsen. Sie alle, außer Jim, haben gesunde Pflanzen und Blumen gebracht. Als sie merkten, dass der Samen nicht wächst, haben sie ihn mit anderen ersetzt. Jim war der Einzige mit dem Mut und der Ehrlichkeit, mir diesen Topf mit seinem Samen zurückzubringen. Deshalb wird er mein Nachfolger. Das können ja nicht mit der Predigt hören, oder? Jetzt ist gesagt. Es wird gesagt, wenn man Ehrlichkeit sät, erntet man Vertrauen. Wenn man Güte pflanzt, wird man Freude gewinnen. Wenn man Demut sät, kommt Größe hervor. Wenn man Ausdauer pflanzt, wird man Zufriedenheit ernten. Wenn man harte Arbeit sät, wird man Erfolg sehen. Wenn man Vergebung pflanzt, wird man Versöhnung ernten. Wenn man Glauben sät, wird es eine große Ernte. Achten Sie also auf das, was Sie jetzt sehen. Es entscheidet darüber, was Sie später ernten. Zitat Ende. Und jetzt zur Bibel. Geht's mit dem PowerPoint? Ja. Wisst ihr, als ich damals anfing mit Computerzeug, damals nannte man das EDV. Das heißt auf Deutsch Ende der Vernunft. Das Thema heißt Ehrlich wird am längsten. Dazu zwei Zitate aus den Sprüchen. Einmal Sprüche 10, Vers 9. Wer ehrlich ist, lebt gelassen und ohne Furcht. Ein Unehrlicher aber wird irgendwann ertappt. Und Sprüche 11, Vers 3. Der Ehrliche geht aufrichtig und sicher seinen Weg. Ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Oder eine andere Übersetzung. Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten. Das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. So viel als Zitat zu dem Thema Ehrlich wird am längsten. Das Erste, was uns hier interessiert heute Morgen, Ehrlichkeit bzw. Wahrheit bewirken Sicherheit. Und wer wünscht sich nicht vor allem Sicherheit bei den vielen Gefahren des Alltags. Nur weil der Nachfolgekandidat in der einleitend erzählten Geschichte bei dem gekochten Samenkorn blieb, das nicht aufgehen konnte, lebte er mit gutem Gewissen. Das bringt aber wiederum Sicherheit im Alltag. Und trotzdem war er angefochten, er zweifelte sogar an seinen Fähigkeiten als Gärtner. Mit Sorge sah er der Prüfung seines Chefs entgegen. Die Frucht der Lügenkönner der Kollegen schienen erfolgreicher, beeindruckender und sicherer zu sein. Seine Ehrlichkeit mit Ausnahme seines Chefs war allen anderen verborgen geblieben. Am Ende siegt immer die Wahrheit, aber leider sind wir erst am Anfang, meint der Schriftsteller namens Zakopetan. Dabei vergessen wir manchmal, dass auch Lüge Zeit braucht, bis sie ans Licht kommt. Wieder die Geschichte von vorhin. Und wenn es um das Materielle geht, dann gibt uns auch hier das Wort Gottes einen guten Rat. Wiederum Sprüche 16, Vers 8 jetzt. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Damit meint die Bibel, lieber ehrlich wenig erworben als mit viel Lüge ergaunert. Und ein ehrlicher Mensch kann wohl auf die Länge auch besser schlafen und sich des Lebens freuen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, sagt der Volksmund. Das Schlimmste, das man der Wahrheit antun kann, ist, sie zu kennen und dennoch zu ignorieren, sagt Jacques Bossuet oder so ähnlich, weiß auch nicht. Irgend so ein Schriftsteller. Ehrlichkeit bzw. Wahrheit bewirken auf die Länge Sicherheit. Das Zweite, was bewirkt Lüge? Lüge bewirkt Zerstörung. Zweiter Punkt. Betrügerischer Gewinn kann sehr kurzlebig sein. Die Bibel sagt in Sprüche 20, Vers 17, das gestohlene Brot schmeckt dem Manne gut, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Reichtum auf unehrliche Weisheit erlangt, bleibt nicht lange. Widersprüche 21, Vers 6, durch Lügen erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle. Und im Übrigen, Lügen ist in der Regel anstrengend. Es gibt Leute, bei denen ist es nicht mehr anstrengend, aber in der Regel ist es anstrengend. Mit der Wahrheit kann man locker umgehen. Lügen muss man ganz genau, meint jemand. Und das ist wahr. Wer erfolgreich lügen will, braucht ein sehr gutes Gedächtnis. Das muss perfekt sein. Aber muss man denn immer die ganze Wahrheit sagen? Genügt nicht die halbe Wahrheit? An dieser Stelle muss ich einen meiner theologischen Lehre zitieren. Vielleicht habt ihr es schon gekannt bei euch. In nahezu jeder Lektion schärfte er uns ein. Halbe Wahrheiten sind ganze Lügen. Eine halbe Wahrheit ist die Ursache alles Bösen, Ungerechten und Notvollen in dieser Welt. Die folgenschwerste halbe Wahrheit aller Zeiten sprach die Schlange aus im Paradies. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Das war doch die Wahrheit bis jetzt, oder? Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. War das jetzt Wahrheit oder was? Das Lüge, was die Schlange sagte. Halb Wahrheit, halb Lüge. Die halbe Lüge war, ihr werdet nicht sterben. Und die andere Wahrheit war, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und eure Augen werden geöffnet werden. Aber was das heißt, was gut und, wenn man das weiß, was gut und böse ist, hat sie verschwiegen. Auszug, Vertreibung aus dem Paradies mit all den Folgen, die wir heute jeden Tag erleben. Also bitte achtet auf die Halbwahrheiten und vergesst nie, der Teufel lügt praktisch nie zu 100%. Der Satan ist nach Gott die nächsthöhere Intelligenz. Und er sagt fast immer ein Teil Wahrheit. Deshalb hat er auch so viel Erfolg in unserer Welt. Die Grenzen der Wahrheit sind unbedacht, darum werden so viele Lügen erdacht. Halbe Wahrheiten sind ganze Lügen, vor allen Dingen dann, wenn es um biblische Wahrheiten geht. Lüge bewirkt Zerstörung. Drittens, was ist bei Wahrheit und Lüge gleich? Bei beiden braucht es Glauben. Beide kann man unter Umständen nicht sofort erkennen. Erst wenn der Same aufgegangen ist, wieder von der Geschichte vorher, erkennt man die Frucht. Für beide braucht es Glauben. Es braucht Glauben, dass der oder das Ehrliche gewinnt. Und es braucht Glaube, dass die Lüge gewinnt. Wer ehrlich sein will, braucht einen langen Schnuf, würde man am Dialekt Schweizerdeutsch sagen. Es ist wie bei vielen Dingen unseres Lebens. Wir müssen langfristig denken und handeln. Auch hier wieder einer meiner persönlichen Lebensgrundsätze lautet, was du tust, das tue klug und denke an das Ende. Damit bin ich bis heute sehr gut gefahren. Was du tust, das tue klug und denke an das Ende. Ihr Lieben, kurzfristig kann eine Lüge viele Vorteile bringen. Die Frage ist einfach, wie es am Ende aussieht und wie glücklich wir sind, wenn wir unser Leben auf Lügen aufbauen. Je besser wir einen Menschen kennen, desto mehr werden wir ihm vertrauen oder eben nicht. Haben den Mut zur Wahrheit. Natürlich müssen wir manchmal den richtigen Zeitpunkt erwischen und sollen die Wahrheit mit Liebe sagen. Aber auf keinen Fall aus Furcht vor Ablehnung oder Missverständnis etwas beschönigen. Persönlich hat mir da mal ein junger Mitarbeiter schon vor einigen Jahren in der Gemeinde in St. Gallen eine Lektion erteilt, die mein Verhalten völlig verändert hat. Die Jugendgruppe der Gemeinde hatte für den Gottesdienst ein Anspiel eingeübt. Die Aufführung am Sonntag war gelingt gesagt miserabel gewesen. In der anschließenden Besprechung habe ich aus Angst, die jungen Leute zu entmutigen, ihren Einsatz und die Darbildung ziemlich positiv dargestellt. Es war doch alles nicht so schlimm, ist doch eigentlich noch ganz gut gewesen und so. Ihr kennt diese Worte. Daraufhin meinte einer der Jugendlichen, das ist gar nicht wahr. Es war nicht gut gespielt, wir waren demotiviert und schlecht vorbereitet. Wie recht hatte er. Jedenfalls hatte er an Vertrauenspunkten gewonnen und ich einige verloren. Ehrlich sein braucht Mut. Ich gebe gerne zu, dass das manchmal auch ein bisschen mit Kultur und Umgangsformen zu tun hat. Ihr habt jemand eingeladen zum Essen. Und dann kommen sie und klingeln an die Wohnungstüre. Und als sie die Wohnungstüre aufmachen, überreicht der Besuch euch ein tolles Geschenk. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen und so. Seid mir das bei euch auch? Sagt ihr das nicht? Ihr seid immer ganz ehrlich. Also bei uns daheim sagt man das, also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ist das jetzt wahr, ist das gelogen oder ist das höflich? Ist das wahr, ist das gelogen oder ist das höflich? Die Antwort überlasse ich eurem theologischen und kulturellen Scharfsinn. Jedenfalls sagt ein Freund von mir dann bei dieser Bemerkung, also gut, dann nehme ich es wieder mit, ich kann es nämlich gut gebrauchen. Macht er, der kommt von Norddeutschland, direkte Rede, fertig, Amen. Nicht so kompliziert und so. Ich meine, es ist Kultur, aber trotzdem, was ist Kultur und was ist Lüge? Also denk mal ein bisschen drüber nach. In dem Buch Charakter und Charisma von John Maxwell las ich neulich folgende Begebenheit. Im 19. Jahrhundert hielt der Wandelprediger Peter Cartwright eines Sonntags eine Predigt. Unter seinen Zuhörern saß auch Präsident Jackson. Daher wurde er gebeten, eher zurückhaltend zu predigen. Aber er dachte nicht daran. So sagte er Folgendes. Mir wurde mitgeteilt, dass sich auch der Präsident unter den Zuhörern befindet und ich mich zurückhalten soll. Trotzdem muss ich sagen, dass Andrew Jackson in die Hölle kommen wird, wenn er nicht seine Sünden bekennt. Nach der Predigt kam der Präsident Jackson auf ihn zu und sagte, hätte ich in meiner Armee solch mutige Leute wie Sie, ich könnte die ganze Welt besiegen. So kann es auch sein. Ihr lieben Frauen, liebe Männer, liebe Mütter, liebe Väter, Jesus schenke euch den Mut, die Wahrheit im richtigen Moment mit Liebe und Barmherzigkeit zu sagen. Ich weiß, dass die Geschichte mit der Grauzone, wo er hält die Lüge auf, fängt die Wahrheit an, umgekehrt, will ich jetzt mich nicht drüber auslassen. Gott gebe euch Weisheit zu unterscheiden, wo die Wahrheit aufhört und die Liebe anfängt. Und mit Mut zur Wahrheit zu stehen. Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, oder? Nein, nein. Das Wort Jein gibt es meines Wissens in der deutschen Sprache nicht. Im Griechischen glaube ich auch nicht. Im Hebräischen vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Als letzten Hinweis zitiere ich den Rat des Paulus an die Epheser 4, Vers 25. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Einleitend wies ich euch auf die Kraft des Heiligen Geistes hin. Er wird euch helfen, die Wahrheit zu üben, zu üben, zu üben, zu üben. Wer aber weiter lügt, betrübt den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist zieht zurück und es wird euch immer schwerer werden, mit der Wahrheit zu trainieren. Eine große Gefahr sehe ich im Reden über andere. Wie viel wird da gelogen, bewusst oder unbewusst? Viele christliche Gemeinden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das ist heute vielleicht da gar nicht belastet. Wie viele christliche Gemeinden werden hier blockiert, dass man über andere redet? Du, hast schon gehört? Ja, seid ihr nicht denkt von dem. Vielleicht habt ihr schon mal von den 3-7 des Sokrates gehört. Bevor wir etwas weiter sagen, meint er, sollen wir es doch 3-7 prüfen. Erstens, ist es wahr? Zweitens, ist es gut? Drittens, ist es notwendig, was ich sage? Ihr Lieben, nach über 4 Jahrzehnten Gemeindearbeit bin ich der Überzeugung, dass 80% plus minus aller Gemeindeprobleme nur auf Missverständnisse beruhen. Und jetzt wiederum, also ich will nicht alles dem Teufel in die Schuhe schieben, das ist zu einfach. Aber er ist ein Meister im Säen von Missverständnissen. Deshalb, wenn wir etwas hören, dann fragt lieber zu viel als zu wenig, wie hast du das gemeint? Habe ich richtig verstanden? Das gilt eigentlich grundsätzlich im Gespräch mit allen Menschen, nicht nur für das Miteinander in der Gemeinde. Ich fasse zusammen, du hast heute die biblische Wahrheit gehört, ehrlich, wert am längsten. Lass dich in dieser Beziehung ganz neu von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Setze dies in deinem Leben um, treffe eine Grundsatzentscheidung und ziehe eine klare Linie durch, du wirst nie bereuen. Sprüche 11, Vers 3, der Ehrliche geht aufrichtig und sicher seinen Weg. Ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Unser himmlischer Vater, segne und helfe euch auf eurem mit Wahrheit gepflasterten Weg. Herr Jesus, wir sind jeden Tag mehrere Male gefordert, zur Wahrheit zu stehen. Du weißt, wie eigentlich in unserer Gesellschaft Lügen normal geworden ist. Und wie man den Ehrlichen unter Umständen nicht mal ganz ernst nimmt. Lass uns hier langfristig denken. Gib uns Mut in deiner Kraft, die Wahrheit zu üben, zu üben, zu üben, bis es zu unserer zweiten Natur geworden ist. Und danke, Herr, dass wir nicht das tun müssen, um gerecht zu werden, sondern weil wir das tun können, weil wir gerecht sind. Lass uns immer wieder auch die Motivation nicht vergessen. Danke, Herr, du bist gnädig und du bist barmherzig und du wirst uns dabei helfen, die Wahrheit zu trainieren, immer und immer und immer wieder. Amen.